geschaffen mit seiner Kraft. Wie geht's dir, wenn du das hörst? Sagst du, ja, so ist es, genau, habe ich schon immer gewusst. Dann sagst du, aha, habe ich schon immer gehört, aber ob es so ist, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Du bist seine Schöpfung, du bist sein Meisterwerk, sein Poema, so stand das da eben, sein griechisches Wort aus dem Neuen Testament, und das meint sein Werk, sein mit Kreativität, mit viel Liebe und Vielfalt geschaffenes Werk. Das ist erstmal das, was jetzt im Raum steht. Und da möchte ich gerne mit euch drüber nachdenken, das genauer anschauen. Und ich möchte das tun mit dem Text, um den es letzte Woche schon ging. Wer bei Zoom dabei war oder hier dabei war, vielleicht erinnert ihr euch daran. Nochmal zur Erinnerung für die, die jetzt nicht dabei waren. Letzte Woche ging es um das Schöpfungszeugnis, so habe ich es genannt. Die ersten Verse aus der Bibel, die wir dort lesen können, wie die Menschen sich das damals vorgestellt haben, wie das war, als Gott die Welt machte. Und wir haben gehört, dass dieser Text entstanden ist in der Zeit des babylonischen Exils, also wo das Volk Gottes weggeführt war von Jerusalem ins Exil nach Babylon in Gefangenschaft. Und dass dieser Text eigentlich so eine Art Gegenentwurf ist zu dem, was in Babylon gedacht und geglaubt wurde. Ein Beispiel nochmal, vielleicht kommen dann die Gedanken nochmal zurück. In Babylon, da wurden Sonne, Mond und Sterne als die Wohnung der Götter angebetet. Die Sonne und der Mond und die Sterne, die haben Einfluss auf unser Leben. Und im Schöpfungszeugnis, da heißt es dann ganz schlicht, nö, das sind Lampen, die hat unser Gott dahin gehängt, damit wir tags und nachts was sehen können. Mehr nicht Lampen, sonst nichts, ganz nüchtern. Das Schöpfungszeugnis ist ein Gegenentwurf zu dem, was die Menschen damals gedacht und geglaubt haben in Babylon. Und auch ein Gegenentwurf zum Menschenbild, was damals vorherrschend war. Und ich lese uns den Abschnitt, wo es ums Menschenbild geht, noch einmal vor, und ihr könnt einfach noch mal hinhören. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und die Vögel und den Himmel und über alle Getiere, das auf der Erde kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da war aus Abend und Morgen der sechste Tag. Was ist der Mensch, so hieß es eben im Psalm, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der Mensch? Die Menschen, die aus Israel, aus Judäa weggeführt worden sind nach Babylon, die hätten da eine sehr deutliche Antwort drauf geben können. Denn sie erlebten das, was Menschen durch alle Zeiten hindurch erlebt haben, nämlich, dass den Siegern die Welt gehört. Die Sieger bestimmen über die Verlierer, die Sieger sagen, wo es lang geht, die Sieger sind diejenigen, die Richtung vorgeben, und die Verlierer, die keine Macht haben, das sind die, die sich fügen müssen. Das war schon immer so. Das war im alten Ägypten so, das war jetzt in Babylon so, das haben sie ja gerade erst gemerkt, sie mussten sich fügen. Das war bei den Persern, die danach kamen, so, danach kamen die Griechen, da war das auch so, dann kamen die Römer, da wurde es auch nicht besser. Und das ist bis zum heutigen Tag so, die Sieger geben an, wo es lang geht. Und wer jetzt nach Afghanistan schaut, der wird das genauso sehen. Ja, die Sieger legen die neue Marschrichtung fest. Die Sieger sagen, wo es lang geht, und die Verlierer haben halt eben Pech gehabt. Die Bibel widerspricht diesem Denken und zieht eine ganz neue Linie, einen ganz neuen Gedanken. Gott schuf den Menschen, heißt es hier. Und der Mensch, dieser Begriff, der da steht, der meint nicht eine kleine Gruppe, irgendwie zwei besondere oder zehn besondere oder ein besonderes Volk oder so, sondern dieser Begriff meint alle Menschen, die Menschheit. Gott schuf die Menschheit. Es geht bei all dem, was da gesagt ist, darum, dass das auf jeden Einzelnen zu beziehen ist. Es gilt für jeden Einzelnen. Gott schuf die Menschheit und gab ihnen einen Auftrag, Herren zu sein in dieser Welt. Achtung, kurzer Exkurs, nicht falsch verstehen, das heißt nicht, die Welt zu unterdrücken, auszubeuten und kaputt zu machen und über andere zu herrschen und andere zu knechten, sondern so zu herrschen, wie Gott herrscht. Und er hat in diesem Text die ganze Zeit nur Leben gefördert und Leben hervorgerufen und nicht kaputt gemacht, nur damit es keine Missverständnisse gibt. Dieser Auftrag gilt allen Menschen, geschaffen alle Menschen, die ganze Menschheit. Und eben nicht nur den Sieger, nicht nur die Mächtigen. Merkt ihr, wie anders die Bibel den Menschen sieht, als das, was in Babylon und ich behaupte bei uns oft genug auch gedacht wird? Dieser Text richtet sich gegen Ausbeutung, gegen Ungerechtigkeit, gegen Unterdrückung. Jedem ist die Welt gegeben. Jeder hat ein Anrecht. Keiner soll zu kurz kommen. Jeder ist beauftragt, zu bestellen, zu pflegen, zu verwalten, zu erhalten. Jeder hat Anteil und jeder hat auch Verantwortung. Stellt euch mal vor, wir denken das heute noch einmal durch. Auch in unserer Gesellschaft. Vielleicht müssen wir ja gar nicht nach Afghanistan gehen, um zu sehen, dass es die einen gibt, die den anderen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, wie sie zu leben haben. Und es die einen gibt, die Macht haben, die auch den Reichtum haben, die Möglichkeiten haben und die anderen, die das nicht haben. Was heißt das, wenn Gott sagt, nein, es ist allen gegeben, es ist für alle da und es ist genug für alle da? Was heißt das? Die Bibel zeichnet ein anderes Menschenbild. Hier geht es nicht um Sieger und Verlierer, nicht um mächtig und ohnmächtig und oben und unten, sondern hier geht es um Geschwister, Menschengeschwister, um Bruder und Schwester, gleichberechtigt nebeneinander. Und zentral in diesem Gedanken, in dieser Idee, ist das Bild von der Ebenbildlichkeit. Und die wird ganz besonders eingeleitet. Vielleicht ist euch das eben aufgefallen. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. Da kommt auf einmal ein Plural, eine Mehrzahl rein. Lasst uns Menschen machen. Das ist eine feierliche Sprache. Hier wird etwas Feierliches angekündigt, etwas Besonderes. Hört her, jetzt geschieht etwas Großes. Und dann wird betont, dass Gott selber schafft. Vorher hieß es ab und zu mal, die Erde brachte hervor. Aber jetzt legt Gott wirklich selbst Hand an. Er wird kreativ, er tut etwas. Dreimal wird das betont. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Gott selber handelt, Gott selber tut. Und man kann eigentlich gar nicht so wirklich in Worte fassen, was das bedeutet, zum Bilde Gottes, Gottes Ebenbild, wie das zu verstehen ist. Das ist so groß, dass wir uns dem eigentlich nur so ansatzweise nähern können. Eine Näherung ist, dass damals Herrscher in allen Ecken ihres Reiches Statuen von sich selber haben aufstellen lassen, um allen deutlich zu machen, schaut her, das ist mein Königreich, das gehört mir. Das sind meine Menschen, das sind meine Untertanen, ist meine Welt, mein Land. Und wenn man in dieses Land kam, wusste man, wer das Sagen hat, wessen Regeln gelten. Und wenn Gott uns zu seinem Bilde schafft, dann sind wir lebendige Herrschaftsansprüche Gottes in dieser Welt. Und jeder Mensch, dem du begegnest, erinnert dich daran, wer der Herr ist, wem diese Welt gehört und wer sie dir anvertraut hat. Und dass seine Regeln gelten sollen, sein Menschenbild gelten soll, nicht das, was wir uns so gerne überlegen, nicht Unterdrückung, nicht klein machen, sondern nebeneinander als Geschwister. Und noch mehr steckt in diesem Bild Gottes, Ebenbild Gottes sein. Da steckt drin Ansprechpartner sein, gegenüber sein, mit Gott auf Du sein dürfen. Der Mensch, der auf Gott hin geschaffen ist und Gott, der sich von sich aus an den Menschen bindet. Was für eine Ehre, was für eine Würde, die wir uns nicht verdienen, die wir nicht leisten, sondern die uns zugesprochen wird von Gott. Psalm 8, wir haben es eben schon mal gehört, ich lese noch mal zwei Verse vor. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Ist das angekommen? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du trägst eine Krone. Du bist gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Du bist weniger niedrig gemacht als Gott. Also ich würde mich ja nicht wagen, das zu sagen, wenn es da nicht stehen würde. Ich glaube, uns ist das gar nicht bewusst, mit welcher Würde, mit welcher Ehre Gott uns beschenkt. Es gibt keinen Grund, klein zu sein und geknickt zu sein, sondern ich darf aufgebaut sein, aufgerichtet sein von dem, was Gott über meinem Leben, über deinem Leben sagt. Jedem Menschen gilt diese Ehre, diese Würde. Gott stellt das Denken auf den Kopf. Es gab viele Kulturen, in denen es genau anders war. Bei den alten Ägyptern war es so, dass der Pharao gesagt hat, ich bin das Ebenbild Gottes und deswegen müsst ihr mir gehorchen. Ich bin's und ihr nicht. Und Gott sagt, nein, das gilt für jeden Einzelnen, für jeden, jeder Mensch mit Ehre und Würde. Das ist Revolution damals und ich behaupte auch heute. Und das geht noch weiter. Also das ist noch, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe noch mal selber gestaunt beim Vorbereiten. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. In diesem Abschnitt, in diesem Text der Bibel, gibt es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Ich weiß, es gibt andere Texte, wo man das interpretieren kann, aber hier gibt es keinen Unterschied, hier gibt es keine Abstufung, hier gibt es kein höher und tiefer, kein starkes und schwaches Geschlecht, sondern er schuf sie als Mann und Frau gleichberechtigt nebeneinander. Was für ein moderner Text in diesem alten Buch, oder? Dieses Menschenbild ist Zündstoff. Das verändert den Umgang mit mir selbst und dem Umgang mit anderen. Jeder Mensch voller Würde, die Gott ihm zuspricht, die er sich nicht selbst verdient, nicht verdienen muss, wo er nichts leisten muss, sondern der ihm das zuspricht. Es gab mal einen Forscher, ich meine Singer war sein Name, der hat versucht zu berechnen, wann Leben lebenswert ist, wann Leben sich lohnt. Und hat dann gesagt, ja, es gibt bestimmte Formen des Lebens, bestimmten Krankheitsgrad oder Beeinträchtigungsgrad, das ist für die Gesellschaft nur noch ein Kostenfaktor. Hat keine Würde, das war sein Ansatz. Und das ist krass, das ist genau das Gegenteil von dem, was Gott hier sagt. Nein, dein Leben, egal was ist, ist mit Würde ausgestattet. Das ist die Grundausstattung eines jeden Menschen und das ist unzerbrechlich. Das kann dir nicht genommen werden. Diese Würde gilt, egal was ist. Sie bleibt auch beim Obdachlosen auf der Straße. Sie bleibt beim Alkoholiker, beim Drogensüchtigen, Tablettensüchtigen. Sie bleibt bei der Prostituierten am Bahnhof. Sie bleibt in den Gefängnissen, wo die übelsten Verbrecher sitzen. Sie bleibt, Wenn ich mir mein Spiegelbild im Spiegel nicht mehr anschauen kann, dann bleibt sie. Sie bleibt, egal was ich getan habe, egal was ein anderer mir angetan hat, was über meinem Leben gesagt ist, sie bleibt, weil sie nichts ist, was an mir hängt, sondern etwas, was Gott mir zuspricht. Gott schaut den Menschen an und sagt, sehr gut. Du bist sehr gut. Wenn ich das anfange zu glauben, was für eine Befreiung wäre das? Für mich selbst zu sagen, ja, das gilt. Wunderbar gemacht. Du hast es, Holger, eben nochmal aus Psalm 139 vorgelesen, ganz vielen Stellen der Bibel immer wieder. Wunderbar, wertvoll, geschaffen, Würde, Ehre. Eigentlich müssten wir jetzt mal aufstehen, alle, und tief einatmen. Macht das mal zu Hause, ich zwinge euch zu nichts, aber macht das mal zu Hause. Tief einatmen. Ich bin wenig niedriger gemacht als Gott. Ich trage eine Krone. Ich habe Würde und Ehre, Herrlichkeit, die Gott in mich hineingelegt hat. Aber das andere, das bitte ich dich jetzt mal zu machen, schau dich nochmal um, schau nochmal die Menschen, die um dich herum sitzen, und dann sei dir gewiss, das gilt diesen Menschen genauso wie dir. Das ist ja das Zweite. Da, wo das für mich gilt, da habe ich eben auch Glauben, das gilt für die anderen. Und das hat was zu tun mit meinem Verhalten, mit meinem Umgang mit dem anderen. Das fordert mich immer wieder heraus. Wie gehe ich um mit dem, der mich nervt? Wie gehe ich um mit dem, der gegen mich ist, der mir signalisiert, du, eigentlich könnte ich dich an die Wand klatschen und das vielleicht auch tut. Wie gehe ich um mit dem anderen? Was mache ich denn da, wenn das ein Mensch ist voller Würde? Ich glaube, dieser Text fordert uns auf unser Herz zu achten. Auf unser Herz zu achten, dass wir uns selber wertschätzend anschauen und dass wir das auch tun mit dem anderen. Amen. 2 Minuten Zeit, nochmal nachzudenken, zu sortieren, Gedanken zu sortieren und das Gute für dich mitzunehmen. Ich bete mit uns. Guter Gott, wir hören das und vielleicht staunen wir, vielleicht erzittern wir, vielleicht zweifeln wir. Aber du hast so gute Gedanken über uns. Gedanken, die uns groß machen, die uns zusprechen, die uns ermutigen wollen. Ich möchte dich bitten, dass du das in unserem Herzen bewegst und dass du das hineinlegst, dass es aufkeimt, dass wir das glauben dürfen und dass wir das entdecken in unserem eigenen Leben und im Leben der anderen, der Menschen, denen wir begegnen. Danke, dass du uns so viel zutraust und dass du so liebevoll auf uns schaust. Amen.